Hallo, das ist der Hörspiel-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Richard Diamond mit Folge Nummer 13, der Fall Caspari. Los geht's!
I've got you under my arm, skin so deep in my heart, you're really a part of me. Oh, ich hasse es, under my skin.
Mr. Diamond?
Hier drüben, hinter den Socken. Vorsicht mit der Wäscheleine.
Ich dachte, Sie wären Detektiv.
Das Gerücht ist schon einige Zeit im Umlauf.
Waschen Sie immer im Büro?
Nur freitags. Setzen Sie sich doch ins Büro, Miss...
Caspari.
Ich bin gleich bei Ihnen, Miss Caspari, sobald ich diese Dinge ausgewrungen habe.
Nur zu.
So, na bitte. Also, Miss Caspari, was kann ich für Sie tun?
Mrs.
Und worum geht es? Nehmen Sie doch Platz.
Mein Ehemann will mich umbringen.
Aha. Nur aus Übermut oder hat er einen Grund?
Ich habe herausgefunden, dass er seinen Partner bestiehlt. Und als ich ihn damit konfrontiert habe, hat er mich bedroht.
Hat er noch etwas anderes getan, als nur zu drohen?
Gestern Abend war er noch weg. Hat gesagt, er wäre den ganzen Abend fort. Ich bin ins Bett gegangen und ungefähr eine Stunde später dachte ich, ich hätte jemanden oben gehört. Ich bekam es mit der Angst zu tun und legte Kissen in mein Bett, damit es so aussieht, als würde ich schlafen.
War es Ihr Mann?
Ich versteckte mich in meinem Ankleidezimmer und beobachtete, was passierte. Dann ging die Tür auf. Es war zu dunkel, um es genau zu erkennen, aber ich bin mir sicher, dass es Phil war. Er kam herein und er hatte ein Messer. Er stach mehrmals auf die Kissen ein, bevor er merkte, dass es kein echter Körper war.
Hat er das denn nicht gesehen?
Wie meinen Sie das?
Es gibt Dinge, an die sich ein Mann erinnert. Und selbst wenn Sie in einem Taucheranzug schlafen würden, könnten Sie sie nur schwer verstecken.
Ich schlafe gerne unter vielen Decken.
Ja. Sie sagten Phil. Ist das Phil Caspari, der Spieler?
Ja. Er und Max Bruno haben einen Laden zusammen.
Ja, ich weiß. Den Rooftop Club.
Phil hat heute Morgen gesagt, dass er auf Geschäftsreise fährt, aber ich glaube ihm nicht. Ich habe Angst, dass er wieder versuchen wird, mich umzubringen. Und ich möchte... dass sie um ungefähr 8 Uhr vorbeikommen und mich beschützen. Hier sind $100. Das müsste reichen.
Danke. Kann sein, dass wir lange wach bleiben. Vielleicht sollte ich ein gutes Buch mitbringen.
Da verderben Sie sich nur die Augen. Ich mag dunkle Räume.
Sie stand auf und schritt dann langsam durch den Raum wie eine Großkatze, die gerade ihren Wärter verspeist hat. Sie machte an der Tür Halt und lächelte mir ein Versprechen zu. Ich dachte daran, wie Samson wohl mit Bürstenhaarschnitt ausgesehen haben musste. Um ungefähr 1 Uhr ging ich Ecke 51. Straße und Broadway einen Happen essen. Einen Teil des Nachmittags brachte ich im Zeitungsarchiv zu, wo ich mir die alten Ordner über einen gewissen Phil Caspari anschaute. Keine Verurteilung, aber ein paar Festnahmen. Die Partnerschaft mit Max Bruno hatte von Zeit zu Zeit richtig Geld abgeworfen. Und wie es schien, war Mr. Kasparis Partner Max ziemlich beliebt bei den örtlichen Behörden. Sie hatten ihn schon zweimal festgenagelt. Beim ersten Mal hatte Uncle Sam ihn eingebuchtet, weil er zu oft die Einkommenssteuererklärung verschwitzt hatte. An das zweite Mal erinnerte ich mich. Ein betrügerischer Polizist hatte ihn mit einer Waffe erwischt. Der Bewährungsausschuss sagte zu dumm und schickte ihn für den Rest der Zeit wieder ins Kittchen. Ich ging zurück in meine Wohnung, zog mich an und um 8 Uhr klingelte ich an Mrs. Kasparis Tür. Die Haut auf meinem Rücken kroch vor Schreck nach oben und setzte sich auf meinem Kopf fest. Wer auch immer hier gerade starb, starb auf die harte Tour. Die Tür war verschlossen, also ließ ich sie eine meiner Schultern spüren. Es war eine von diesen schwer getäfelten Dingern, die ihren eigenen Willen haben. Aber endlich wurde es den Türangeln doch zu viel und sie gab auf. Ich stolperte ins Wohnzimmer und kam mit meiner 38er wieder hoch. Die Schreie hatten aufgehört. Und ich wusste, der einzige Grund, warum sie es aufgegeben hatte zu schreien, war, dass sie es auch aufgegeben hatte zu leben. Sie lag ausgestreckt auf dem Bett. Doch sie sah überhaupt nicht mehr aus wie noch am Nachmittag. Dafür hatte der Mörder gesorgt. Er hatte ein Messer benutzt. Und jetzt sah sie nach überhaupt nichts mehr aus. Ich schaute mich schnell um und sah niemanden. Das Fenster zur Feuertreppe war offen, doch die Treppe selbst war leer. Ich ging zum Telefon auf dem Nachttisch, um die Mordkommission anzurufen. Er musste hinter der Tür gestanden haben. Als ich mich umdrehte, schlug er zu. Oh! Er hatte mit etwas zugeschlagen, das schwer genug war, um einen Zementblock zu spalten. Es traf mich an der Nase und es ging abwärts mit mir wie in einem Expressfahrstuhl. Als ich noch darüber nachdachte, wie lächerlich der Boden doch bei dem Versuch aussah, ein Trichter zu sein, hatte er mich schon wieder in der Mangel. Oh, und dieses Mal schob er damit die Zimmerdecke zurück und ließ die Nacht herein. Es ist so einfach, sich zu entspannen, wenn man verprügelt worden ist. Man blutet einfach ein bisschen und wird ganz schwach. Wenn einen dann jemand wieder wachrüttelt, fühlt man sich, als hätte man den ganzen Tag in der Achterbahn auf Coney Island verbracht.
Komm schon, Rick. Na los. Komm wieder zu dir. Junge. Du bist ja übel zugerichtet.
Ich stecke im Konfettifest. Feiern wir eine Party oder so?
Ja, sieht so aus. Wach auf. Der Krankenwagen ist in einer Minute hier.
Oh. Guck dir mal das Bett an, Walt. Wenn ich schon fertig aussehe, dann ist das hier aber noch schlimmer.
Wir haben aufgeräumt. Oh. Versuch dich mal aufzusetzen.
Besorg mir einen Knüppel. Wenn ich den Typen finde, der mir eins übergezogen hat, dann beschaffe ich dir noch einen Kunden.
Wir haben ihn draußen, aber ich muss sagen, ich kann es ihm nicht verdenken.
Wen habt ihr?
Kasparri. Er sagt, du hast seine Frau kalt gemacht.
Was?
Er hat uns angerufen, hat gesagt, er ist nach Hause gekommen, hat die Leiche gefunden und ist dann auf dich gestoßen, wie du auf Zehenspitzen durch die Wohnung gestapft bist.
Ach ja? Na, vielleicht hat er dir auch erzählt, dass seine Frau heute bei mir war und mir 100 Mäuse gegeben hat, damit ich sie vor ihm beschütze.
Nein, das hat er zufällig nicht.
Dann steh nicht rum auf deinen Hühneraugen, Walt. Er hat mich auf die Anklagebank für einen Mord gesetzt. Das gefällt mir nicht.
Kann ich dir nicht verübeln. Fraser, bring sie Mr. Kasparri rein.
Ja, Lieutenant. Rein da, Kasparri.
Okay, Sergeant. Ganz ruhig.
Da ist der Lieutenant.
Kasparri. Diamond hier sagt, für sein zu Brei geschlagenes Gesicht besorgt er Ihnen gerne einen Platz auf dem elektrischen Stuhl.
Das verstehe ich nicht.
Bleiben Sie nur hier, Phil. Sie kommen schon noch drauf.
Warte mal kurz, Rick.
Er hat aus meinem Gesicht eine Reklame für Gehacktes gemacht. Ich darf ihn zappeln lassen.
Hören Sie, Lieutenant, was soll die Witzelei? Sie haben doch Ihren Mörder.
Das glaubt Diamond auch. Er sagt, die Beschreibung passt auf Sie.
Er ist ein dreckiger Lügner.
Er sagt, Ihre Frau hat ihm einen Vorschuss bezahlt, um sie vor Ihnen zu schützen.
Wieso?
Sie hat herausgefunden, dass Sie Ihren Partner bestehlen. Sie haben schon einmal versucht, sie um die Ecke zu bringen, aber Sie haben sie verfehlt.
Sie sind aufgestiegen, Diamond. Jetzt sind Sie ein widerwärtiger Lügner.
Jetzt reicht's mich. Hör auf!
Okay, okay. Aber ich würde so gern noch ein bisschen spielen.
Ich will antworten.
Warum fragst du da nicht seinen Partner? Du kennst ihn. Max Bruno.
Na gut. Dann gehen wir jetzt alle zu Max Bruno.
Na los.
Ein Streifenwagen auf der Park Avenue erregt so viel Aufsehen wie eine Außendusche in einem Mädchenferienlager. Eine Menschentraube sah zu, wie Sergeant Fraser uns auf den Rücksitz trieb. Und selbst wenn man unschuldig ist, fühlt man sich doch, als hätte man das Chrysler Building unter dem Mantel versteckt. Ich winkte einer gut aussehenden Blondine mit Pudel nach und wir fuhren los zu Brunos Büro. Es war ein altes Gebäude auf der Sixth Avenue. Und ein Schurke namens Tony Garcia mit einem dicken Bleigewicht unter dem Arm ließ uns zur Tür herein.
Was wird das denn? Ein Betriebsausflug?
Hallo, Tony. Sag Bruno, ich will ihn sprechen.
Die ganze Gesellschaft oder nur Sie, Lieutenant?
Nur ich, das reicht.
Klar doch. Was ist los, Caspary? Du siehst krank aus. Hast du einen Strafzettel wegen Falschparken gekriegt?
Du kannst Max sagen, es sieht so aus, als hätte er die Falle genau richtig groß gemacht.
Ich glaube, er wird nicht wissen, was
Hören
du meinst.
Hören Sie auf, Alice im Wunderland zu spielen. Wir wollen mit Bruno sprechen.
Mal sehen, ob er da ist.
Wir wissen, wie man an einem Türknauf dreht. Steh weiter, schmiere.
Okay.
Hey, was soll das?
Die wollten nicht warten, bis ich sie ankündige.
Hallo, Max.
Was wollen Sie, Levinson?
Nur ein paar Fragen.
Steckst du in Schwierigkeiten, Caspary?
Was glaubst du denn?
Warum fauchst du mich denn so an?
Du mieser, betrügerischer
Mundhalten! Was ist denn mit Ihnen los, Diamond? Jetzt hören Sie mal.
Sie hören zu, Max. Und Sie halten den Mund, Caspary.
Nicht, wenn ich reingelegt werde. Ich werde mir die Seele aus dem Leib schreien.
Reingelegt?
Du weißt gar nichts darüber. Was, Max?
Ich weiß nicht, was du meinst. Was soll das?
Du willst mir diesen Mord anhängen.
Mord?
Jetzt komm hier nicht auf die Tour. Du weißt schon, was ich meine.
Bringen Sie Caspary in den Flur, Fraser.
Ja, Lieutenant. Na, kommen Sie schon. Los.
Ich krieg dich dafür an, Max. So wahr mir Gott helfe.
Finger weg.
Sag mir jetzt bitte mal jemand, was los ist.
Du mieser kleiner Lügner. Ich schwöre es. Und wenn es das Letzte ist, was ich tun werde. Ich werde dich...
Was ist denn mit dem los?
Max, das wissen Sie nicht.
Woher soll ich es denn wissen? Soll ich raten?
Jemand hat gerade seine Frau umgebracht.
Tony?
Ja, Boss?
Warte draußen im Flur.
Ja, Boss.
Caspary hat seine Frau um die Ecke gebracht, hm?
Er hat nicht gesagt, dass es Caspary war.
Hören Sie, Caspary ist mein Partner. Oder das war er zumindest.
Sie haben sich getrennt?
Ja, vor ein paar Tagen.
Wieso?
Ich habe es ein paar Wochen lang beobachtet. Caspary hat sich Geld eingesteckt.
Wie haben Sie es herausgefunden?
Seine Frau hat angerufen und es mir gesagt.
Ach ehrlich? Ich frage mich, wieso eine Frau ihren Mann so anschwärzen sollte.
Sie hatte Angst. Schreckliche Angst. Sie hatte herausgefunden, was er getan hat und er hat ihr gesagt, dass er sie umbringen wird. Also wusste sie nicht, was sie tun sollte. Da hat sie mich angerufen.
Sie kannten sie ziemlich gut, was?
Nicht unbedingt. Sie dachte, ich könnte sie schützen. Ich habe ihr gesagt, sie soll zu Ihnen gehen, Diamond.
Na, das war ja sehr nett von Ihnen. Aber was haben Sie mit Caspary gemacht, als Sie herausgefunden haben, dass er Sie bestiehlt?
Hab ihm gesagt, er soll verschwinden. Und dass er das Geld bis morgen früh zurückbringen soll.
Haben Sie ihm gesagt, dass seine Frau Ihnen den Tipp gegeben hat?
Sind Sie wahnsinnig? Natürlich nicht. Ich habe gesagt, dass ich ihn schon lange beobachte, dass die Bücher nicht stimmen.
Und was hat er gesagt?
Dass er es nicht war. Was hatten Sie denn erwartet?
Und in Ihren Büchern fehlt Geld.
Ja, 20.000.
Okay, Max. Wir unterhalten uns später nochmal.
Die Frau ist tot, ja?
Wie ein Steak auf dem Grill.
Man sieht sich.
Ja, ja.
Okay. Er hat Ihnen also erzählt, dass ich was aus der Kasse geklaut habe.
Ja, hat er.
Na, dann lassen Sie uns gehen.
Was ist los, Caspari? Geben Sie auf?
Er hat mich reingelegt, das war's. Gehen wir.
Ach, übrigens, was haben Sie mit der Mordwaffe gemacht?
Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie eines Morgens aufwachen und sie steckt Ihnen im Rücken.
Schaffen Sie ihn hier raus, Fraser.
Na, kommen Sie schon. Los.
Ja, ja, ja. Finger weg.
Tja, Levinson hat es mal wieder geschafft. Verdächtiger in Gewahrsam. Was machst du denn als Zugabe?
Schlafen. Soll ich dich in der Notaufnahme vorbeifahren? Du könntest dein neues Gesicht gebrauchen.
Ah, ich schnapp mir ein Taxi, fahr in die Wohnung und mach mich frisch. Ich muss Helen sehen.
Okay, aber geh nicht durch die Hauptstraßen. Jemand könnte meinen, du wärst tot und könnte dich begraben.
Der war gut.
Nacht.
Gute Nacht.
Fraser!
Och, nur ein paar Blocks lang.
Keine Sirene, Fraser!
Och.
Hey, Taxi!
Wohin soll's denn gehen? Um Himmels Willen!
Was ist denn los?
Erschrecken Sie mich doch nicht so, ich habe einen nervösen Magen. Junge, Junge. Ihr Gesicht könnte man ja für 60 Cent pro Pfund verkaufen.
In die 51. East 53, und zwar Dalli. Warum kurbeln Sie denn das Fenster runter?
Ich will nur mal sehen, ob es draußen Rasierklingen regnet. $0.35.
Hier.
Danke.
Lassen Sie uns eine Spazierfahrt machen.
Hä?
Nicht bewegen, Diamond.
Was ist denn los?
Ich hab doch gesagt, wir machen eine Spazierfahrt.
Die Pistole in meinem Rücken erkenne ich zwar nicht, aber Sie hätten sich einen anderen Kopf aufsetzen sollen, Tony.
Bewegung!
Okay, okay. Was ist denn los? Gibt Ihnen Max nicht genug zu essen?
Das war dafür, dass Sie nicht witzig sind.
Schon gut, schon gut. Sie sind Tony Garcia und Sie bringen Menschen zum Bluten.
Cleveres Kerlchen. Anhalten. Jetzt steigen Sie ins Auto.
Sie verbeulen mir ja das Jackett.
Einsteigen. Sie fahren.
Okay, aber ich bin ein besserer Fußgänger. Wohin?
Washington Bridge.
Schwimmen kann ich auch nicht besser als Auto fahren.
Müssen Sie auch gar nicht. Sie werden nur Turm springen. Das ist ein neues Auto. Genießen Sie die Fahrt, Diamond. Los jetzt!
Und so fuhren wir. Tony saß mir halb zugewandt mit einer fetten 45er in der Faust, die genau auf meinen Magen zielte. Ich fuhr in südlicher Richtung durch die Stadt und versuchte mir einen Reim darauf zu machen. Max Brunos Mörder, der sich auf einen Job vorbereitete. Aber wieso? Wieso ich? Was wusste ich, was Max Bruno in Schwierigkeiten bringen könnte?
Biegen Sie hier ab.
Ich bog ab und die Washington Bridge war nicht mehr weit entfernt. Ich konnte sehen, wie sie sich über den Fluss erstreckte, wie ein langer, von hellen Kerzen gesäumter Sarg. Ich trat langsam, aber bestimmt das Gaspedal durch. Und als wir an der Brücke ankamen, fuhr ich schon mindestens 100.
Fahren Sie langsamer!
An der Zollstelle nahm ich meinen Fuß vom Gas und trat mit voller Kraft auf die Bremse. Wir hatten das Brückengeländer getroffen und waren abrupt zum Stehen gekommen. Das Steuerrad hatte sich mir in den Magen gerammt und ich öffnete den Mund, damit meine Lunge wieder anfing zu arbeiten. Aber es war so, als würde man Luft durch einen geknickten Strohhalm einsaugen. Ich wusste nicht, wie lange ich dort gesessen hatte, bevor ich endlich wieder atmen konnte. Doch ein langsames Tropfgeräusch ließ mich wieder an Tony denken. Und ich schaute hinüber. Er hing halb in der Windschutzscheibe und das Tropfen war nicht die kaputte Heizung. Sein Leben lief gerade aus ihm heraus und über die Motorhaube. Ich stieg ziemlich benommen aus dem Wagen. Ich brauchte Zeit, um die ganze Sache zu verstehen. Und ich wollte nicht bleiben und jede Menge langatmige Erklärungen abgeben müssen. Ich ging weiter, bis ich die Menschentraube, die sich langsam bildete, hinter mir gelassen hatte. Atmete in tiefen Zügen frische Luft ein, bis sich der Nebel in meinem Kopf lichtete. Dann entdeckte ich ein freies Taxi, hielt es an und gab dem Fahrer die Adresse des Rooftop-Clubs. Ich brauchte Antworten. Und der Mensch, der sie mir am besten geben konnte, war Max Bruno.
Hey, eine Zeitung bitte.
Ja, Sir. Hey, was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert?
Ich hab mich mit einer Gartenhake rasiert.
Echt witzig.
Heilige.
Was ist denn los?
Dieses Bild.
Das ist die Dame, die heute kalt gemacht wurde. Die Kasperi-Frau.
Das ist es also.
Hä?
Hier ist ein Dollar.
Wow. Also, Mister, wenn ich Ihnen mal einen Rat geben darf, gehen Sie zu Ihrem Psychiater. Dann hört auch das Klingeln im Kopf wieder auf.
Mordkommission, Lieutenant Levinson.
Walt, hast du die Ruhestörung auf der Washington Bridge mitbekommen?
Ja, vor ungefähr 10 Minuten. Tony Garcia ist ins Brückengeländer gefahren. Hatte noch einen anderen Kerl dabei. Wie hast du denn davon erfahren, Rick?
Ich war der andere Kerl.
Was?
Ja, Tony wollte mir das Flussbett zeigen.
Bist du wahnsinnig geworden?
Nein, ganz und gar nicht. Hör mal, hast du die Abendzeitung gesehen?
Nein.
Auf der ersten Seite ist ein Foto von Mrs. Kaspari.
Ja, na und?
Na, diese Frau auf dem Bild ist nicht die Frau, die heute Nachmittag in mein Büro gekommen ist.
Wer war sie denn dann?
Keine Ahnung.
Moment mal.
Verstehst du denn nicht, Walt? Deswegen sollte mich Tony heute Abend kalt machen.
Nein, ich verstehe nicht.
Walt, jemand wollte Phil Kaspari reinlegen. Die haben eine Frau in mein Büro geschickt, die sich als Mrs. Kaspari ausgibt, damit ich schwören würde, dass sie den Verdacht hatte, Phil wollte sie umbringen. Als ich die tote Frau gefunden habe, war ihr Gesicht so schlimm zerschnitten, dass ich den Unterschied nicht bemerkt habe.
Warum wollte er dich dann umbringen?
Um das zu verhindern, was gerade passiert ist. Um mich aus dem Weg zu schaffen, bevor ich die Abendzeitung sehe.
Ah, dann hat Max Bruno gelogen, dass Kaspari das Geld genommen hat.
Es musste natürlich ein Motiv geben. Deswegen hat er sich die Geschichte ausgedacht, dass Mrs. Kaspari ihn angerufen und ihm von Phil und dem Geld erzählt hätte.
Dann ist Bruno unser Mann.
Brav, Walt. Ich wusste doch, du kommst noch dahinter.
Ich fuhr ins Büro, um mich ein bisschen auszuruhen und meine Wunden zu lecken. Unter dem ganzen verkrusteten Blut fand ich gegen jede Erwartung den guten alten Rick. Man konnte ihn noch erkennen. Und bei genauem Hinsehen sah er sogar ausgesprochen gut aus, bis auf das gerötete Näschen. Diese Augen, das verwegene Lächeln. Okay, jedenfalls zog ich mich um und machte mich frisch gestriegelt auf den Weg zum Rooftop-Club.
Wollen Sie Ihren Hut abgeben, Sir?
Vielleicht werfe ich ihn lieber zuerst mal durch die Tür. Wer führt denn den Laden für Mr. Bruno?
Mr. Kaspari. Aber der ist noch nicht da.
Und wie ist die Bühnenshow?
Ganz gut, wenn man Fantasie hat.
Wissen Sie, Sie sollten besser in Bewegung bleiben. In dem Aufzug holen Sie sich sonst noch eine Erkältung.
Lassen Sie sich nur nicht täuschen. Unter dem ganzen Plüsch und den Rüschen da hinten an meinem Kleid habe ich eine Wärmflasche.
Interessant. Ich ging hinein und setzte mich an die Bar. Die Tanzfläche war im anderen Raum. Man konnte sie aber durch die hohen Glasfenster sehen. Ich saß da und versuchte mir zu überlegen, was ich als nächstes tun sollte. Da fing die Bühnenshow an. Die üblichen Schnuckelchen kamen heraus und das Garderobenmädchen hatte Unrecht gehabt. Wer hätte gedacht, dass ein paar Federn so kleidsam sein können? Sie stolperten beim Abgehen übereinander und dann wurde das Licht gedimmt und ein weißer Spot fing das Klavier ein. Sie kam in einem grünen Satin-Abendkleid auf die Bühne. Ich hatte schon Trauben gesehen, die weniger prall in ihrer Haut steckten.
I didn't know what time it was till I met you.
Sie wusste genau, welches Stündlein geschlagen hatte. Und sie war auch ziemlich gut. Aber heute Nachmittag in meinem Büro war sie besser gewesen, als sie mir erzählt hatte, sie sei Mrs. Caspari. Ich stand auf und ging wieder zur Garderobenfrau mit den heißen Rüschen.
Vielleicht brauchen Sie eine Aufbauspritze. Sogar die Alten bleiben bis zur letzten Show.
Schätzchen, wo finde ich die Garderobe der Sängerin?
Das würde Mr. Bruno nicht gefallen.
Tja, vielleicht sagen wir es Mr. Bruno einfach nicht.
Oh, 10 Mäuse. Da muss er mir schon die Fingernägel rausziehen, bevor ich rede.
Sie sagte mir, wie ich die Garderobe der Sängerin finden konnte. Ich bedankte mich und tätschelte ihre Rüschenpolster. Und da war wirklich eine Wärmflasche.
Warm, like the month of May it was.
Ich ging wieder zur Bar und hörte zu, wie sie alles gab. Ich hatte schon Sängerinnen mit besseren Stimmen gehört, aber sie hatte was. Sie kam zu den letzten paar Takten und ich machte mich auf den Weg zu ihrer Garderobe. Ich wollte vor ihr dort sein. Und wenn das grüne Satinkleid nicht dazu bestimmt war, es sich vom Leib zu reißen, würde sie wahrscheinlich keine Zugabe geben. Ich ging hinein und setzte mich. Es dauerte keine Minute, bis sie auftauchte.
Hören Sie auf, Sie singen ja falsch.
Oh, raus mit Ihnen! Na los, raus!
Ganz ruhig, Baby. Ich habe etwas zu sagen. Wollen Sie zuhören oder wollen Sie ein bisschen herumgeschubst werden?
Versuchen Sie das nur. Dann hole ich ein paar von Max Jungs, die lassen Ihnen die Luft aus den Muskeln.
Wenn Sie auch nur den Mund aufmachen, stolpern Sie gleich über Ihre Zähne.
Ich...
Gehen Sie weg von der Tür und setzen Sie sich!
Aber erst steche ich Ihnen die Augen aus!
Du Kleine! Komm schon! So, jetzt hören Sie mal zu. Ich verschandle einer Frau nicht gern den Teint. Aber Sie machen es mir leicht. Wer hat Sie in mein Büro geschickt? Was, Max?
Wieso fragen Sie ihn nicht? Er ist gut bei kniffligen Fragen.
Das war sein Handlanger Tony auch. Und er ist bei dem Versuch, die Frage zu beantworten, gestorben. Vielleicht möchten Sie auch mal raten.
Moment, Diamond! Ein Schrei von mir und alle hier in dem Laden hängen an Ihnen dran.
Schätzchen, Schätzchen, wenn Sie den Mund aufmachen, dann schieb ich Ihnen Ihren eigenen Fuß rein.
Wenn ich es Ihnen sage, tut die Polizei mir dann nichts?
Sie sind eine Helfershelferin, das ist Tatsache. Ich kann Ihnen nur einen Vorsprung geben.
Lassen Sie mir lange genug Zeit, um was mit einem gesunden Klima zu finden.
Kommen Sie schon. Ich will wissen, wer Sie so hergerichtet hat, dass Sie als Mrs. Caspari durchgehen. War es Max Bruno?
Na gut, es war Max. Phil hat herausgefunden, dass er von den Glücksspieleinnahmen etwas abgezweigt hat.
Aha. Also löst er die Partnerschaft, indem er Mrs. Caspari umbringt und Phil den schwarzen Peter zuschiebt.
Clever, hä?
So clever wie ein Sack voll Gehirn. Na los, antworten Sie!
Wer ist da?
Mach auf, Baby. Ich bin's.
Max, pass auf! Diamond ist hier drin!
Oh, tut mir leid, Baby. Ich hatte dich gewarnt, Puppy.
Ich wollte sie nicht schlagen, aber nur so konnte ich ihre Zunge im Zaum halten. Sie fiel um wie ein nasser Sack beim Erdbeben und ich sprang auf die Tür zu. Max war schon halb durch den Flur. Er hatte eine Pistole in der Hand und benutzte sie auch. Die Kugel bohrte sich in die Wand neben meinem Ohr und bevor ich mein Glück versuchen konnte, war er schon um die Ecke. Ich dachte über das Loch nach, das seine Luger hinterlassen hatte und fragte mich, wieso ich ihn überhaupt noch verfolgte. Ich lief weiter und stand mit einem Mal auf der Bühne. Max wirbelte herum und versuchte es wieder. Ich war auf dem Weg über die gut gefüllte Tanzfläche, als die Panik losbrach.
Hey, was ist denn hier los?
Die schubste einen Betrunkenen zur Seite, der glaubte, ich wäre der 4. Juli, und preschte zur Theke vor, als ob ich dringend Bewegung brauchte.
Ah! Der Mann hat eine Waffe!
Hey, Lady! Suchen Sie sich einen eigenen
Max Tisch. War schon fast an der Eingangstür, als er sich noch einmal umdrehte, um mich endlich zu erschießen. Er sah nicht, dass das kleine Garderobenmädchen mit dem Arm voller Mäntel hinter ihm stand. Er lief direkt in sie hinein und beide fielen zusammen um. Max taumelte hoch und verknotete sich in mehreren Kleidungsstücken. Er drückte als erster ab, doch er trug zu viele Mäntel und verfehlte mich schon wieder. Ich verfehlte ihn nicht. Max klappte zusammen wie ein müder Beutel Eis und schlug mit dem Gesicht voll auf den Teppich. Er war reichlich tot. Das Garderobenmädchen sah mich eine Minute lang an und lehnte sich dann zu Max hinüber. Sie sagte etwas, für das ich sie immer lieben werde.
Wollen Sie Ihre Pistole abgeben, Mr. Bruno?
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörbuch, läuft übrigens Erlend Loes erster Roman Naiv Super, gelesen von Andreas Fröhlich. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.